Die Küche sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. Und jetzt nehme ich mir diesen Begriff Schlachtfeld und fange jetzt an, so richtig pathetisch zu werden. Schlachtfeld, da muss ich sofort an Verdun denken, an Hunderttausende von Toten. Du unterstellst mir hier Massenmord in der Küche? Also ja, weißt du, ich nehme mir einen Begriff raus und pumpe den ganz schnell, ganz doll auf und überrolle dich mit einer Lawine aus historischen.
Ja, genau. So. Und da hast du was, was Regelsetzer häufig machen. Nämlich, die können so schlecht aussteigen und fangen dann an, dieses angezettelte Spiel weiter zu betreiben. Ne?
Und ich mache das echt gerne.
Ich weiß. Und Paul macht es auch gerne.
Oh Gott.
Aber das ist für Beziehungen durchaus toxisch.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ich will ja nicht sagen, aber das ist so ein klassischer Satzanfang, der das genaue Gegenteil von dem meint, was er sagt, nämlich ich will hier
aber voll was sagen.
Aber so richtig was sagen und das führt uns gleich zu unserem Thema. Es geht um manipulative Kommunikation, also die Tricks meiner Frau, mit der sie mir versucht, ihre kleinen tückischen Ziele unterzujubeln oder die meines Sohnes. Hallo Paul.
Hallo Papa.
Was versuchst du immer? Du versuchst mir immer Geld zu entlocken.
Nee. Also inzwischen klappt es eigentlich ziemlich auf Vertrauensbasis.
Kann man auch einfach fragen, oder?
Ja.
Ja, aber einfach fragen ist natürlich echt oldschool. Ne? Der moderne Mensch bedient sich der manipulativen Kommunikation. Und es ist jetzt ein großer Unterschied, ob ich sage, die Hamas ist in einem Freiheitskampf unterwegs oder das sind Terroristen. Hm. Ja, das zeigt natürlich, wie ich auf die Welt blicke. Und
aber
das,
wo ist da die Manipulation? Ich meine, das ist ja.
Naja, wenn ich sage, die sind in dem Freiheitskampf, gebe ich dieser Vereinigung natürlich einen ganz anderen Spin und Ziel. Mhm. Dann sind sie idealistische Robin Hoods.
Mhm. Das ist Erdogan, hat das gesagt, oder wer war das?
So, wenn sie Terroristen sind, dann sind sie halt durchweg böse. Mhm. Ja, und das zeigt natürlich, Kommunikation ist fast immer Manipulation. Das ist eine Frage, die würde ich jetzt gerne mal nach hinten stellen. Gibt es eigentlich manipulationsfreie Kommunikation oder will nicht Kommunikation immer ein Ziel erreichen? Mhm. Ja. Aber Schatz, welche kleinen Kommunikationstricks schätzt du an mir besonders?
Ja, du bringst mich jetzt hier in Bedouille.
Das heißt Bredouille?
Du bringst mich jetzt hier in Schwierigkeiten, weil ich gerade tatsächlich darüber nicht so viel in der Vorbereitung nachgedacht habe. Also eher, ich habe eher überlegt, so, was würdest du jetzt von mir sagen?
Ja, siehst du, das ist auch eine ganz elegante Form der Manipulation. Ich stelle dir eine Frage, weil ich eine Antwort habe.
Ja.
Ja, und meine Antwort wäre zum Beispiel, dein manipulativstes Werkzeug ist der Rollenwechsel. Wir unterhalten uns sachlich über irgendetwas und wenn du dich dann unwohl fühlst bei irgendeiner Gelegenheit, dann wechselst du die Rolle und bist nicht mehr Suse, meine erwachsene Frau, sondern zum Beispiel eine total ironische Bitch. Und der Modus, in dem wir reden, wird komplett verändert. Wir reden nicht mehr ernst, sondern in dem Moment, wo wir ironisieren, zuspitzen. Du bist dann auch noch
gut. Geht's um Macht. Ne?
Ja,
um
du äffst mich dann auch noch nach manchmal. Das macht mich besonders fuchtig und ja, funktioniert.
Wie wichtig ist dir, dich durchzusetzen?
Naja, ich habe halt recht. Also das ist halt so eine naturgegebene Sache.
Siehst du, und ich gebe dann immer nach, weil ich jetzt nicht noch mehr Müll ins Feuer schütten will.
Guck mal hier, Täter-Opfer, ne?
Also ich kann heute in der Folge gerne so eine Art Mediatorenrolle oder so übernehmen und wir ziehen das irgendwie ganz anders auf. Aber um auf Papas eingehende Frage zu antworten. Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass es Kommunikation ohne Manipulation gibt. Ich glaube, dass ein gegenseitiger Austausch immer auf der Manipulation von einem selbst und dem Gegenüber beruht. Und dass auch überhaupt so der Austausch erst möglich ist. Weil wenn ich jetzt mal auf diese mechanische, biologische Ebene gehe, dann manipuliere ich jetzt gerade meinen Kehlkopf und meine Stimmbänder so und stoße Luft aus und Silben.
Ja, ist aber das kein Manipulieren.
Nee, das ist, würde ich auch
sagen. Ja, das ist jetzt ein sehr, das ist jetzt ein sehr, sagen wir mal, mechanischer Ausdruck irgendwie, also so ein Systemausdruck eigentlich. Aber was ich meine ist, dass wir ja Launen austauschen, dass wir über unsere Intonation, Mimik, Gestik, über das, was wir eigentlich sagen, etwas transportieren und das dem Gegenüber natürlich irgendwie so nahe bringen wollen, dass er es versteht, dass er uns versteht.
Mhm. Aber, so. Also ich glaube, darüber müssen wir uns einmal im Klaren werden, was Manipulation eigentlich bedeutet. Manipulation ist für mich ein trojanisches Pferd. Ja, ich sage irgendwas, aber ich will eigentlich was anderes erreichen. Ja, ich spreche
etwas nicht klar aus, sondern ich komme durch die Hintertür. Und im Übrigen ist das in der, also jetzt psychologisch betrachtet, auch tatsächlich so, dass wir alle von anderen uns lenken lassen, um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, weil Manipulation, da denke ich auch immer so an dunkle Kräfte.
Absolut.
Ja. Und, aber gleichzeitig versuchen wir natürlich selbst auch andere zu lenken.
Mhm. Ja, aber das ist ein Unterschied, wenn ich sage, Suse, wohin wollen wir in Urlaub fahren? Mach doch mal deine 3 Vorschläge, ich mache meine 3 und Paul macht seine 3. Mhm. Das finde ich relativ unmanipulativ.
Ja.
Das ist erstmal fair, jeder darf 3 nennen. Ich kann jetzt natürlich meine Urlaubsziele besonders ausschmücken, weil ich euch davon überzeugen will, dass meine die besten sind. Das ist ein bisschen Manipulation. Wenn ich jetzt anfange zu flunkern oder wieder besseres Wissen zum Beispiel Dinge zu verschweigen, also was weiß ich, da geht eine Abwasserleitung direkt am Strand ins Meer. Und ich erzähle euch aber, das ist dann schon fast Lügen oder Weglassen.
Ja.
Aber dann wird's für mich manipulativ.
Warum manipuliert man?
Um etwas zu erreichen, um sich durchzusetzen.
Um etwas zu erreichen, genau. Oder auch um etwas, was unbequem ist, nicht selber machen zu müssen. Ja.
Da hatten wir, wie hieß das noch? Das heißt so viel wie gespielte Inkompetenz, aber wenn Arbeitskollegen quasi extrem viele Fragen stellen, die überhaupt nicht mit dem eigentlichen Projekt zu tun haben, dann ist das auch eine Art und Weise der Manipulation, irgendwie Arbeit loszuwerden, indem man sich halt absichtlich dumm stellt.
Genau, und da kommen wir auch nachher noch hin.
Das Ach Schatz, wie geht das mit dem Schraubenzieher? Wie rum muss ich den denn halten?
Meine Heizung, die ist auch immer noch nicht entlüftet.
Ja, Schatz, dann versuch mich mal zu manipulieren.
Genau. Ja, auf jeden Fall wird das als soziale Strategie angesehen.
Manipulieren?
Und das ist, ja, also beziehungsweise auf der einen Seite ist es ja Kooperation auch, ne? Also, ne, wenn ich sage, ja komm, ich helfe dir oder sowas, hat das ja auch was mit Kooperativen zu tun. Und es geht aber eben in der anderen Richtung auch um Durchsetzen, ne? Also andere für sich zu manipulieren. Und die Studienlage sagt, dass in jedem Mensch, also fast in jedem Mensch ein Raubtier schlummert. Also das ist nicht nur immer so brav und wir sind alle so kooperativ und denken nur an die Gemeinschaft, sondern wir denken eben auch ganz stark an uns und wollen uns dann durchsetzen.
Man nennt das übrigens Shit Moves, ne? Das ist ein relativ neuer Begriff, also so eine Art, ja, wie sagt man, beschissene Spielzüge. Letztendlich so, wenn der Schiri nicht guckt. Und den Begriff haben erfunden 2 Podcast-Kollegen, Iris Gavritsch und Matthias Renger, die darüber häufiger mal reden. Die kommen aus der Werbung, die kennen sich aus.
Ich glaube, ein Buch haben sie auch gemacht. Ne?
Und Iris Gavritsch erzählt zum das Beispiel in der Werbeagentur, so jeder macht seine Vorschläge. Die Männer erzählen halt, was sie für Projekte haben. Und dann ist sie an der Reihe und der Chef sagt, Mann, du hast aber einen schönen Pullover an heute, du siehst ja toll aus. Sie will eigentlich ihr Projekt vorstellen, ist damit aber eigentlich schon in so einer Dovi-Rolle,
ja,
ne? Weil er sagt nicht bei den Männern, du hast aber einen schicken Anzug an oder schöne Schuhe oder so, sondern damit wird sie gleich oder fühlt sich zumindest in dieser Männerriege irgendwie so objektifiziert. Die Frage ist, Ist das Absicht? Also will der Chef sie damit bewusst klein halten oder ist das einfach, naja, so eine White Male Trash gelernte?
In beiden Fällen ist es nicht schön.
Ja, und
es ist, glaube ich, auch tatsächlich eine Strategie, die im Arbeitsleben durchaus öfter vorkommt. Mhm. Wenn du so denkst, es gibt ja immer Performer und Menschen, die, wie würde man die jetzt nennen?
Macher und Mitmacher.
Ja, Mitmacher oder Poser. Mhm. Ja. Und wenn ein Performer, der nun im Job eben auch viele Sachen gut macht und tolle Sachen macht oder so, auf einen Poser trifft, dann kann es dazu führen, dass der Poser dann persönlich wird, um ihn zu schwächen, weil er ja eigentlich eine Bedrohung ist. Also der Performer ist ja eine Bedrohung für den Poser. Und das geht dann eben entweder über Beleidigung, so du bist ja immer oder hättest du dies oder das, dann wäre das und das besser oder so. Das geht aber auch über persönliches Herabsetzen, so du machst das Team kaputt oder und aber eben auch über Vorwürfe. Ne? Und das größte Problem ist, wenn man dann anfängt, sich darauf einzulassen und darauf eingeht, sich rechtfertigt oder eine persönliche Aussprache möchte oder so.
Und die Moralfrage, ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Trick, indem ich jetzt über irgendetwas rede und dann aber, also über was Sachliches und dann auf einmal damit komme, naja, aber du bist immer so hinterlistig oder irgendwie sowas sagst. Ne? Damit verlässt du die sachliche Ebene, wirst persönlich und gibst dem anderen schon mal so einen mit, framest, also seine Rolle schon mal irgendwie so. Ne? Also du machst das zum Beispiel ganz elegant, immer wenn ich das noch kurz verraten darf, guck mich bitte freundlicher an.
Ja, ich bin jetzt gespannt, was du erzählst.
Du immer mit deinen schlechten Launen. Ist so ein Satz, der ist jetzt vielleicht nicht wortwörtlich so gefallen, aber erstens, das immer heißt,
ja,
ich bin ewig missgelaunt und vor allen Dingen unterstellt es mir, dass es mir gar nicht um das Thema, um den Inhalt geht, sondern ich will nur meine schlechte Laune an dir auslassen. Damit, wenn ich zum Beispiel sage, ja, warum hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Was übrigens auch mies ist, weil das eine blöde Frage ist. Eigentlich heißt die Aussage, ey, du bist mal langsam wieder dran.
Ja.
Weil auf dieses Warum kannst du eigentlich gar keine wirklich sinnvolle Antwort geben. So, und da sagst du immer mit deiner schlechten Laune und unterstellst mir, dass ich die Spülmaschine eigentlich nur gesucht habe, um dir einen mitzugeben.
Genau so.
Ja, aber das meinst du auch noch ernst. Ja. Das ist das Schlimme, das ist nicht mal Manipulation.
Nein, das wirklich Schlimme daran Großheit. Sind diese Worte immer und nie.
Ja, ja, das nehmen wir mal als erstes Learning
auf
mit.
Auf jeden Fall.
Immer, nie. Alle, keiner, jeder, niemand ist fast, ist nee, immer
alles,
falsch.
Alles, was sich generalisieren lässt, ist eigentlich falsch.
Ja, oder? Immer mit deiner schlechten Laune. Ein ganz mieser Shit-Move.
Ja.
Paul, was kennst du sonst?
Unerhört. Oft schlechte Laune.
Ja, das war einer dieser Lösungsansätze, die in dem Artikel beredet wurden, wo es darum ging, quasi solche Aussagen zu entschärfen, also die so ein bisschen zugänglicher zu machen und halt auch so, sagen wir mal, unendliche Begriffe wie nie und immer und alle da irgendwie rauszunehmen, sondern das halt entweder zeitlich einzugrenzen oder auch meinetwegen
erstaunlich selten.
Genau, also
das ist auch ganz link, ne?
Die Formulierung kann da schon ganz, ganz viel, sagen wir mal, Gift rausnehmen. So.
Da waren erstaunlich viele kluge Gedanken in dem Satz, Paul.
Ja, Dankeschön. Ja. Name it und tame it. Ja. Weil das waren diese zwei Herangehensweisen, die mit mir auf jeden Fall total resoniert haben. Also die Manipulation benennen und sie zähmen oder beziehungsweise reflektieren, auch wenn man gerade einer manipulativen Situation ausgesetzt war. Und das Beispiel wäre ja für die Bürosituation, die du angesprochen hattest, Papa, dass die Frau, die dann da vor den Männern steht und gerade ein Kompliment für ihre Kleidung, für ihr Outfit bekommen hat, halt sagt, das freut mich, dass Ihnen mein Outfit gefällt, aber können wir da vielleicht nach meiner Präsentation drüber reden? Oder also darf ich erstmal eine Idee vorschlagen, bevor wir zu dem Thema Kleidungsstil kommen oder so? Also da muss man dann halt so irgendwie aus der Hüfte feuern,
sein, ne?
Genau.
Und
deshalb weiß ich nicht so ganz und da fehlt mir ein bisschen der Kontext, um da irgendwie einzuordnen, ob das jetzt so Alpha-Male-Chef-Gehabe war oder ob das halt auch vielleicht Frau in Werbeagentur will auch mal eine Idee und halt auch irgendwie vielleicht aus einer, sagen wir mal, sexistischeren Ecke oder so kommt.
Es ist alles doof. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich und deine Arbeitssituation. Wenn du so einen Kollegen hast, der mit 17 sinnlosen Fragen kommt, die sich immer irgendwie darum drehen, dass er keinen Bock hat, die letzten 3 Quadratmeter zu pflastern.
Ja.
Namest und tamest du dann? Sagst du dann, also pass mal auf, Koslowski, ja? 3 Fragen sind okay, aber jetzt reicht's mal. Sieh mal zu, dass du deinen Scheiß da fällig kriegst und hör auf, uns hier mit deinen Fragen die Zeit zu stehlen.
Also ich gehe da sehr offensiv mit um. Ich frage dann, was brauchst du deiner Meinung nach?
Mhm.
Also ich will einmal so einen Stand abfragen, was derjenige jetzt selber denkt, was jetzt irgendwie die nächsten Schritte seien.
Ja.
Und dann würde ich gerne soweit meine Handlungsweise erklären können,
ja,
dass das dann gemeinsam schlüssig zu einer Lösung führt.
Mhm. Also du nimmst ihm quasi den Wind für weitere Fragen. Mhm.
Genau.
Vielleicht macht Sinn, es gibt ein Buch, das heißt Manipulation und Selbsttäuschung von Rainer Sachse, der auch Professor ist und Psychologe. Und der hat manipulative Interaktionsmuster, beschreibt er in diesem Buch. Und das erste ist das Distanzspiel. Also eine Person, die sich bewusst cool zeigt und maximalen Abstand zu allem hält.
Mhm.
Und die auch nicht so auf Fragen antwortet, durch andere durchguckt und so. Also wo man so ein bisschen abperlt, ne? Das mhm. ist ja so, Interaktionspartner läuft immer wieder auf. Also der mhm. ne, rennt dagegen. Und was denkt ihr, bezweckt der Manipulator?
Macht.
Ja, geht sicher auch um Macht. Aber vor allen Dingen bekommt er dann natürlich Aufmerksamkeit. Und bei dem Gegenüber wird mhm. die Frage gestellt, was könnte los sein, ja? Also mhm. liegt das vielleicht an mir, dass ich dem jetzt gar nicht nahe kommen kann oder dass der auf meine Fragen nicht reagiert oder so, ne? Und das Schweigen, also das Abperlen lassen, schüchtert natürlich auch total ein, ne?
Mhm.
Und das ist aber beabsichtigt tatsächlich.
Also, ist das aber auch eine Abwehrreaktion? Kann ich auch als Manipulierungsopfer schweigen?
Ja, natürlich, klar. Also das haben die, diesen Artikel, auf den wir uns heute auch beziehen, den stellen wir auch in die Shownotes, würde ich sagen. Da reden die ja von Quit Move.
Mhm.
Ne? Und Quit Move ist ja dieses, ich ziehe mich raus, mhm. ich rede nicht mehr, mhm. ich gehe aus der Situation raus.
Oder? Was nicht immer funktioniert. Es gibt ja so eine Art Mutter aller Manipulationstechniken, das ist das sogenannte Gaslighting. Es mhm. gab da mal, glaube ich, ein Theaterstück, das hieß, wie hieß denn das, weiß ich nicht mehr genau. Doch, das hieß tatsächlich Gaslight von einem nicht ganz so bekannten britischen Autor, Patrick Hamilton. Ich versuche es mal ganz grob zusammenzufassen. Ein Paar unterhält sich mhm. und er hat irgendwie das Licht manipuliert, sodass das manchmal flackert. So, und sie sagt dann, sag mal, das Licht flackert. Und er sagt, nö, das flackert nicht.
Mhm.
Und dann flackert es wieder und sie sagt, das Licht flackert. Und er sagt, nee, es flackert nicht, du spinnst, du siehst Gespenster.
Mhm.
Und dieser Satz, du siehst Gespenster, mhm. ist natürlich eine unglaublich hinterfotzige Art der Manipulation, weil ich dem gegenüber seine Wahrnehmung abspreche.
Ja, absolut. Ich habe das, kenne das von einer Klientin, wo es einen Ehekonflikt gab. Und sie hatte den Eindruck, er hat eine Affäre, also ihr Mann hat eine Affäre.
Mhm.
Und dann hat sie ihn mehrfach darauf angesprochen und er hat das immer geleugnet und hat dann zurückgeschossen und hat immer gesagt, du bist doch eifersüchtig und so weiter. Ne?
Ja,
bis
ja.
sie dann wirklich irgendwann dran geglaubt hat, dass sie eifersüchtig ist.
Ja. Ja, klassischer Move, würde ich sagen. Also das Gaslighten, so wie das ja jetzt auch so bei uns in die deutsche Sprache als Ausdruck gesickert ist, ist ja dieses jemanden von einer Unwahrheit überzeugen.
Ja.
Also jemanden halt wirklich einfach manipulieren. Und
ja.
jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, was Papa gerade angesprochen hat, dann ist das ja auch noch ein sehr praktisches Beispiel, weil derjenige ja wirklich vorher die Kulisse quasi manipuliert hat,
mhm.
in welcher sein Opfer dann denkt, dass es Gespenster sieht. Und das ist natürlich doppelt hinterhältig, weil ich mir selber auch noch den Grund schaffe, weshalb ich die andere Person crazy nenne.
Ja.
Und weil du auch noch ein Vertrauensverhältnis hast als Paar.
Genau.
Das ist nochmal doppelt tückig.
Ja, ja. Ich hab
weil du vertraust dem anderen. Ja,
ja. genau. Ich gehe mal hier den nächsten durch. Den kenne ich auch von dir, Schatz.
Ach.
Das Regelsetzerspiel. Mhm. Personen, die immer wieder Erwartungen formulieren, wie andere sich zu verhalten haben, betreiben Einflussnahme durch Regelsetzung.
Mhm.
Ja, also wer dann immer sagt, ich will, dass du mich abends immer anrufst oder wenn jemand zu spät kommt, geht das gar nicht oder so. Mhm, ne?
Ja.
Was denkt ihr denn, was bezweckt der Manipulator damit?
Na, das ist, ich komme schon wieder mit Macht. Es geht darum, wer die Regeln entscheidet auch, ja, was ja, falsch
genau,
oder richtig
Kontrolle
ist.
Das, Macht, genau, Kontrolle Macht, aber eben auch so das alleine dieses, sie wollen ja, dass sich jemand anders nach ihren Vorstellungen verhält. Mhm. Ne? Und das bedeutet natürlich auch, dass sie andere dann unter Zugzwang und Stress setzen.
Mhm.
Und natürlich hat das dann am Ende des Tages wieder mit Erwartungen zu tun auch. Ne? Also Erwartungen sind nicht immer unbedingt sinnvoll, würde ich sagen. Ist das harmlos oder gefährlich? Was würdet ihr sagen?
Ich finde es gefährlich.
Mhm. Ich auch. Das ist auf jeden Fall sind das klare Eingriffe und Einschnitte in den Lebensalltag anderer.
Mhm. Und was könnte man dann machen, wenn einem das widerfährt?
Name it. Also Entschuldigung, diese Regeln hast du jetzt hier gerade erfunden.
Genau.
Lass uns das doch erstmal gemeinsam klären, wie die Regeln sind.
Genau. Oder ich sehe den
Rufst
Punkt.
Rufst du mich auch jeden Abend an?
Ja, genau. Oder ich sehe diesen Punkt anders und was machen wir jetzt?
Und dann werden die Regeln vielleicht neu bestimmt.
Genau.
Ich kenne eine Technik, ich glaube, die habe ich tatsächlich meinem Sohn vererbt, nämlich so auf Begriffen rumreiten. Also du sagst zum Beispiel, die Küche sieht ja aus wie ein Schlachtfeld oder sowas. Mhm. Ne? Und jetzt nehme ich mir diesen Begriff Schlachtfeld und fange jetzt an, so richtig pathetisch zu werden. Mhm. Schlachtfeld, da muss ich sofort an Verdun denken, an Hunderttausende von Toten. Du unterstellst mir hier Massenmord in der Küche. Also
ja,
weißt du, ich nehme mir einen Begriff raus und pumpe den ganz schnell, ganz doll auf und überrolle dich mit einer Lawine aus historischen.
Ja, genau. So. Und da hast du was Regelsetzer häufig machen. Nämlich, die können so schlecht aussteigen und fangen dann an, dieses angezettelte Spiel weiter zu betreiben. Ne?
Mhm.
Und das ist natürlich für Beziehungen. Ja, ich hasse das an dir.
Und ich mache das echt gerne.
Ich weiß. Und Paul macht es auch gerne.
Oh Gott.
Aber das ist für Beziehungen durchaus toxisch.
Ja, das stimmt allerdings.
Dann
mal,
haben
Paul,
wir das.
Dieser Vorwurf, dass ich dir das spitzfindige Wort im Mund umdrehen, dass du das irgendwie so in der Erbmaße hattest. Du guckst mich jetzt gerade.
Ich hab versucht drüber nachzudenken. Also doch auch irgendwo sehe ich mich da drin wieder, aber gleichzeitig wollte ich darauf zu sprechen kommen, dass ich das ganz schön fand in diesem Artikel, dass es ja darum ging, den Streit auch neu zu beleuchten. Mhm. Also das Paar, welches dort interviewt wurde, sagte ja von sich, dass es in den Streits, welche es immer noch in der Ehe gäbe, es kaum noch um Banalitäten ginge, sondern direkt immer richtig zur Sache.
Genau, und das ist jetzt der Cliffhanger, weil das ist ja die Lösung, die erzählen wir am Ende. Ich will nämlich jetzt diese anderen drei auch noch eben mit euch besprechen.
Komm, hau raus.
Armes Schweinspiel, das hatten wir schon so ein bisschen.
Das Opfer.
Ne? Das ständige Opfer, genau.
Klare Rolle.
Was kann man da denn machen, wenn man so ein Gegenüber hat?
Also ein Fehler wäre es, glaube ich, wenn man dann in Babysprache verfällt und sagt, Tutsi, 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 du armes kleines Pupsilein. Das kann womöglich die Diskussion, ich sag mal, auf ein neues, lustigeres, entspannteres Level bringen. Es kann aber auch nochmal so richtig schön die nächste Runde einläuten.
Nee, da ist da, glaube ich, wirklich wichtig, sich klar abzugrenzen.
Mhm.
Und dann sind Gegenmaßnahmen absolut wichtig. Ne?
Mhm.
Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, ja, ich sehe das durchaus, aber weißt du, du bist doch eine erwachsene, großartige Frau. Du kriegst das sicherlich selber viel, viel besser hin.
Was aber auch eine miese.
Ist auch eine Manipulation.
Also ich finde, man kann auch Manipulation mit Manipulation beantworten.
Auf jeden Fall, aber ist nicht Selbstmotivation auch nichts anderes als.
Dass es dir leid tut, kannst du natürlich auch noch sagen.
Ja, du tust mir leid als Opfer.
Nein, ich tu dir dich leid als Opfer, das meine ich nicht, aber wenn ich dann irgendwie sage, ja, tut mir leid, ich kann dir leider dabei nicht helfen, aber ich glaube, du kannst das auch gut alleine schaffen.
Mhm.
So, ne? Dann gibt's das Mordsmolly-Spiel.
Erzähl, das klingt gut.
Eine Person, die sich als herausragend und positiv darstellt. Mhm. Und also kurz gesagt, sie gibt an.
Mhm.
Ja. Also,
solche Typen kenne ich übrigens auch.
Ja.
Die kommen mit einer unglaublich geschwellten Brust in irgendeinen Raum rein und egal was du sagst, sie wissen es immer besser.
Mhm.
Und vor allen Dingen machen die was ganz Tückisches, das kenne ich aus der Journalisterei auch. Sie behaupten Dinge.
Mhm.
Putin hat doch schon 1843 gesagt, also in diesem Aufsatz damals für Und du kannst es in dem Moment natürlich nicht überprüfen. Ja, dieser Drecksack verbreitet den Eindruck, er habe alles gelesen, wisse alles und du hast überhaupt keine Chance gegen den. Total tückisch, also ja. So mit vermeintlichem Besserwissen.
Was, warum macht er das?
Naja, das ist halt, das ist dieser Angeber.
Ja, genau, Nummer, Bewunderung oder? Und Respekt will ja. Er, ne?
Aufmerksamkeit.
Ja. Genau. Und was könnte man dem gegenübersetzen?
Das stimmt auch gar nicht. In dem Aufsatz, den du zitierst, hat
alles
Putin
googeln. Absolut jedes alles, jede Behauptung, die er aufstellt, direkt googeln.
Ja, gut, aber es dauert ja in einem Gespräch zu lange, bis du das alles eingegeben hast. Übrigens, da fällt mir ein, das ist interessant als Gegenstrategie, vielleicht das Isolieren, weil den anderen oder die andere so irgendwie aus der Gruppe rausdrängen, so von wegen, naja. Also mit deinen Klamotten oder, ne, also mit dieser Haltung bist du aber auch echt alleine.
Mhm.
Das ist auch so eine Behauptung, ne?
Ja, genau. Und das letzte ist, das hatten wir eben schon, ist das Blödspiel.
Ne? Du stellst dich
das
doof.
Ist auch wirklich tatsächlich, es ist relativ harmlos, aber das ist sehr verbreitet, gerade in Familien oder Freunden oder so, dass du dich echt doof stellst, ne? Also,
absichtlich?
Du bist einfach besser beim Abwaschen als ich. Ist ja auch so. Also du bist ja auch die bessere Hausfrau im Übrigen. Also.
Okay, das ist jetzt wieder dieses, ich habe keinen Bock auf Arbeit, aber ich kenne das noch in der tückischeren Variante.
Ja.
Ich merke, dass du dich auf dünnes Eis begeben hast mit irgendeiner Behauptung oder einem Vorwurf.
Mhm.
Dann könnte ich jetzt zurückkeilen und sagen, stimmt doch gar nicht oder so. Ich könnte aber auch sagen, ach, das ist ja interessant. Erzähl, das verstehe ich jetzt, erklär doch mal.
Ja.
So, und du lockst diese Person also auf das noch dünnere Eis und überall knackt und knirscht es schon. Und du siehst, dass der, die andere da total am Wackeln ist. Und nee, das musst du mir jetzt nochmal erklären.
Mhm.
Also meinst du es wirklich so?
Mhm.
Auch sehr hübsch.
Ja, so ein Ködern.
Genau, ködern. Komm, auf die Leimrute.
Genau.
Sehr schön. Was haben wir denn noch alles? Moralfragen, Verallgemeinerung, persönlich werden. Darf ich da noch einen aus unserer kleinen 30-jährigen?
Kannst du mal deinen Sohn nehmen und mich immer?
Ach nö, also bitte tut euch keinen Zwang an, ne? Ich genieße das sehr.
Also dieses Verallgemeinern, persönlich werden, indem man so Familiengeschichten mit einbaut. Also gerade bei Frauen sehr wirkungsvoll, du bist wie deine Mutter.
Ja, furchtbar.
Ne? Mhm. Oder, ach komm, in eurer Familie sind das sowieso nur Psychos.
Mhm.
Also, dass ich das eine kleine Thema, über das wir reden, sofort in so einen Generalzweifel an deinem gesamten Genpool erhebe.
Ja, und damit natürlich dann auch an mir. Ne?
Ja, und das ist herrlich, weil darauf reagierst du wirklich mit einer 120-prozentigen Sicherheit. Gehst du sofort hoch bei der Nummer.
Ja, stimmt.
Kannst du mir als Psychologin erklären, warum du, Paul ist natürlich die Gelassenheit in Person.
Immer.
Er ist ja auch der Friedensstifter, hat
so,
er
aber
gesagt.
Warum wir, obwohl wir das spüren, vielleicht nicht wissen, aber wir spüren, dass der die andere uns gerade so an der Angel hat. Mhm. Warum fällt das so schwer, da auszusteigen?
Mhm. Ich glaube, das eine ist tatsächlich, weil wir uns so gut kennen und so dicht dran sind, weil das würde mir ja mit jemandem anders gar nicht passieren, also auch mit einer Freundin oder so.
Ja, aber 30 Jahre schon geübt auszusteigen.
Ja, die Geschichte ist ja folgendermaßen, und da sind wir bei den somatischen Markern, dass bestimmte Situationen halt, die werden jetzt in der Erinnerung nicht nur an Bilder oder an Worte oder so geknüpft, Erfahrungen, also Situationen, denen ich irgendwas erfahre, sondern natürlich sind die auch mit Emotionen verbunden. Und jetzt kann es ja sein, dass in meiner Jugend, und das würde ich sogar unterstreichen, oder was heißt unterstreichen, aber dazu ja sagen, ich immer mal wieder Momente erlebt habe, wo ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen ausgeschlossen, also ich gehöre irgendwie nicht dazu. Und das hat auch eine Psycho- und dann vielleicht auch noch eine psychisch belastete Familiensituation hatte. Und dann reagiere ich natürlich auf dieses, du hast ja sowieso deinen Genpool und überhaupt und deine Sippe und was weiß ich nicht alles, extrem empfindlich, weil es mich trifft, genau.
Aber du weißt ja, dass ich dich damit treffen will.
Das ist, ja, aber in dem Moment bin ich so verfranst in meinen Gefühlen oder in diesem Gefühl, dass es mich trifft.
Nur mal angenommen, du würdest dir jetzt eine 2 Sekunden Pause aus.
Ja, das wäre gut, atmen wäre gut.
Wie auch immer, sagst du. Ganz kurz, einen Moment. Einfach
aber
so.
Weißt du, diese Sachen benutzt du ja nicht so mal eben in der Küche so nebenbei, sondern das passiert ja meistens, wenn wir uns sowieso schon verfranst haben. Das heißt, wir sind sowieso schon in einem Partnerschaftskonflikt und dann wird sowas nochmal aufs Trapez, hätte ich was gesagt. Also dann wird es auf den Tisch gelegt. So. Und dann bin ich.
Schatz, ich will ja nichts sagen, aber Trapez und Tapet sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ich weiß.
Du, es ist ja nicht schlimm, dass du kein Französisch kannst.
Du brauchst jetzt nicht weiterzumachen, wir reden ja darüber jetzt die ganze Zeit.
Ich möchte
mich jetzt gar nicht manipulieren lassen.
Mit Entertainment.
Ich möchte jetzt gerne wissen, wie kommt man da raus?
Ja, gute Frage.
Und das gebe ich euch jetzt mal, nur weil ich jetzt hier die Psychologin bin.
Also ich glaube, erstmal muss man Pauls Grundvoraussetzung ernst nehmen. Jede Kommunikation ist irgendwie Manipulation. Ich glaube, das sollte man mal als allererstes annehmen. Und dann aber den Unterschied machen, bin ich in der Art, wie ich rede und argumentiere, so sauber, dass ich mit mir selber würde reden wollen. Also bin ich quasi Vorbild meiner selbst. Und damit bin ich, glaube ich, schon ein ganz entscheidendes Stück als Sprecher weiter, als Empfänger. Da hast du durchaus recht, es ist ein totaler Unterschied, ob ich gut gelaunt, entspannt und so weiter bin, dann lache ich solche Sachen weg und
genau.
Sage, komm, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß.
10 gehen und der 11. geht dann nicht mehr.
So, aber wenn du sagst, dieser Zustand des Verkeiltseins, da gibt es halt immer dieses Safe-Wort-Ding, ne? Man verabredet ein Stoppwort, Avocado und jetzt halt die Fresse, ne? Aber ansonsten, der Umgang damit fällt echt schwer. Also dieses, ich fühle mich jetzt manipuliert oder das ist nicht sauber, wie du spielst, das Name It. Ich glaube, das ist wirklich der zentrale Punkt.
Ja, das ernst zu nehmen und dann eben auch sich zu sagen, wie man sich gerade fühlt. Ne? Weil meistens ist das ja so ein Unbehagen, das man da spürt. Und viele Menschen, und dazu gehöre ich auch, mögen solche unangenehmen Gefühle nicht. Und anstelle dann zu sagen, ey, stopp mal, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, finde ich das nicht in Ordnung, weil ich merke gerade, dass das bei mir ein unangenehmes Gefühl auslöst. Mhm. Ja, dadurch breche ich das ja in dem Moment schon, wenn ich sowas anspreche. Aber was? Paul will die ganze Zeit wirklich was sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also die Pause, die du angesprochen hast, Mama, ist, glaube ich, wichtig, um in dieser Situation halt nicht diesem, sagen wir mal, ekelhaften Gefühl, was du gerade beschrieben hast, nachzugeben und da dann halt diesen einen Schritt dann zu machen, so, sondern um halt in diesem Moment das Ganze zu zähmen, also das Tame It auch mit da einfließen zu lassen. Ne? Also erst für sich benennen in dieser Pause quasi so, da ist jetzt gerade irgendwie ein Shit-Move passiert oder für mich irgendwo eine Grenze überschritten, so, und dann die eigene Antwort dahingehend zu kalibrieren, um da auszusteigen. So, und ich glaube, dass das ganz wichtig war in diesem Artikel, dass es für mich zumindest dann als Lösung im Streit darum ging, sich gegenseitig zu gewinnen. Ja. Das fand ich eine schöne Metapher. Ich weiß nicht ganz, wie ich sie mir erklären kann, aber irgendwie fühlt es sich gut an, wenn ich über diesen Ausspruch nachdenke, weil sich gegenseitig im Streit gewinnen hört sich für mich so an, als würde ich etwas lernen, als gäbe es für beide Seiten tatsächlich Ressourcen zu erwirtschaften und es würde nicht um einen Punkt gestritten, ne? Wer hat jetzt recht, so, sondern ich lerne eigentlich etwas über die andere Person und zwar, wie wir im Streitfall kommunizieren und im besten Fall lerne ich auch noch etwas über mich selber und zwar, wie ich im Streitfall kommuniziere.
Noch ganz kurz, bevor wir mit den Lösungen weitermachen, weil eine richtig originelle habe ich noch, aber es gibt noch Shit-Moves, die mir aus meiner Kindheit gerade eingefallen sind und das sind Fragen, die ich nicht beantworten kann. Also wenn mein Vater oder meine Mutter mich, wenn ich irgendwas angestellt hatte, fragten, was hast du dir dabei gedacht?
Oh ja.
Was sagst du darauf? Sorry, ich habe mal wieder gar nicht gedacht oder ich war wo ganz anders. Oder wenn das alle machen. Oder wenn Paul von der Brücke springt, springst du dann auch von der Brücke? Aber das sind alles so Fragen, die einfach einen riesigen Vorwurf beinhalten. So, du ruinierst jetzt hier gerade alles. Dabei geht es vielleicht nur, keine Ahnung, um runtergefallenes Glas oder so.
Und jetzt spannend wäre doch anzunehmen, was wäre denn, wenn ich diese Frage tatsächlich ehrlich und offen stellte? Also, was hast du dir dabei gedacht? So, wenn ich die einfach anders betone, so, und dann quasi wirklich versuche, auf das Kind in dem Moment einzugehen, um das Verhaltensmuster.
Da muss die Frage aber anders gestellt
werden. So, also, was ich damit beleuchten wollte, war, dass dieses Elterninstrument, was du gerade angesprochen hast, gar keine Antwort erwartet. Also es ist einfach nur ein Ausdruck des Entsetzens. So, also es drückt ja aus, dass das, was das Kind gerade gemacht hat, überhaupt nicht in die Welt, in die Gedankenwelt des Erwachsenen passt. Das
ist ungeheuerlich.
Genau, also was hast du dir dabei gedacht? So, eigentlich denken wir gleich, so, ne, wir sind beide Menschen, so, wir wachsen in einem Haushalt auf, bla bla bla. Aber wie kam es dazu? So?
Aber wenn ich dich jetzt als Kind gefragt hätte, sag mal, kannst du dich noch erinnern, was in deinem Kopf vorgegangen ist, als das passiert ist? Also dich so freundschaftlich fragen, weil vielleicht hast du dir wirklich was dabei gedacht, nur was anderes, als du den Schraubenzieher in die Steckdose gestellt hast oder weiß der Geier was. Also, dass ich das jetzt nicht so als Vorwurfsfrage formuliere, sondern wirklich als Interessenfrage.
Genau.
Weiß nicht, ob das geht, aber
wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das hängt dann immer vom Alter des Kindes auch ab. Ne?
Ja, klar.
Also, wo kann das Kind folgen oder nicht? Mit einem Vierjährigen macht das, glaube ich, wenig Sinn.
Ja. Also in unserer kostenlosen Beziehungsberatung hätte ich da jetzt noch einen kleinen Tipp.
Ja.
Nämlich das Spielen damit. Dass wir verabreden, was weiß ich, heute Abend oder eine Stunde lang oder weiß der Geier, einfach einen festgelegten Zeitraum, ein Spielfeld und jetzt treiben wir das mal auf die Spitze. Ja, jetzt holen wir alles raus, was wir an Manipulationstechniken haben. Nach spätestens 10 Minuten wirst du prustend vor Lachen irgendwo liegen, weil das Ganze natürlich super bizarr ist.
Naja, ich finde das gar nicht so einfach, weil tatsächlich, glaube ich, machen wir das oft erstmal unbewusst. Also das ist ja gar nicht, dass ich jetzt denke, ja scheiße, also ja klar, vielleicht wenn ich den Ofen nicht putzen will oder sowas, dann bin ich vielleicht auch bewusst manipulativ. Aber ich glaube, es gibt viele kleine Momente am Tag, wo ich da gar nicht weiter drüber nachdenke und mir fallen jetzt so die Kinder ein, wenn es dann morgens, wenn die sich zu langsam angezogen haben oder wenn es irgendwie um Zeugnisse ging oder so, ne? Da kann man dann ja auch immer sagen, ja, guck mal, wenn du dich jetzt noch mal ganz doll anstrengst, dann gibt's am Ende auch das Lego-Auto oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, das gehört ja in unserer Kultur auch dazu. Also das machen ja ganz viele. Das ist ja nicht so.
Aber ist das manipulativ? Das ist halt motivierend.
Jein.
Also wenn dann halt.
Ja.
Ist auch nicht so modern. Mir ist noch eine eingefallen, Schatz. Nein, das hat nichts mit dir zu tun. Das kenne ich so aus so, naja, so Psychologenkreisen.
Aha.
Wenn ich nämlich zum Beispiel das tue, was im Moment ganz viele Menschen tun, ich sage eben, ich fühle mich von dir bevormundet. Ja, nur mal als Beispiel.
Ja.
Dann sagt jetzt die wahnsinnig schlaue psychologische Fachkraft, du, das sind deine Gefühle. lass die mal schön bei dir. Das war nicht meine Absicht. Also du kannst mir jetzt nicht unterstellen, dass ich dich bevormunde. Das findet nur in deinem Kopf statt. Ja. Das heißt, ich schiebe das Problem demjenigen zurück, der es formuliert und sage, tja, musst du selber mit klarkommen. Was übrigens manchmal auch gar nicht so falsch ist, aber ein unglaublich gutes Gegengift ist für Leute, die immer sagen, ich fühle irgendwas oder ich spüre mich diskriminiert.
Ich finde ja am besten den Satz, du bist doch Psychologin, dann musst du doch eigentlich wissen, dass man das und das nicht sagt oder sich so und so nicht verhält.
Ich weiß genau, wie du meinst.
Und das ist
den Job anspielen.
Und ja, genau.
Paul,
und
du das, als Gärtner.
Ja, du musst wissen, was alles ist.
Das meinst du doch nicht ernst.
Und das, was wir da natürlich vermischen, ist, dass wir Rollen vermischen.
Ja, genau. Ja. Ach, gucke.
Ja. Gut, ich bin keine Psychologin hier zu Hause, aber ich bin natürlich eine, wenn ich meine Klienten habe. Nee, ist klar. Aber Paul, du wolltest irgendwas?
Also ich wollte eigentlich nur noch zum Schluss einmal auf dieses von mir angerissene Thema Selbstmanipulation gleich Selbstmotivation zu sprechen kommen. Also wenn du zum Laufen aufstehst. So
morgens um 4:30.
Genau, dann würde ich dir... Jahren. Dann mache ich dir jetzt einfach mal einen ganz, ganz miesen Vorwurf, weil du ein Körperbild hast, was einem gewissen Ideal entspricht, warst du auch viele Male draußen laufen mit der grimmigen Entschlossenheit, jetzt diese Kalorien, die du dir sündhafterweise am Abend vorher in der, weiß ich nicht wo, in irgendeiner Situation vorher reingepfiffen hast, dort wieder loszuwerden.
Ja.
So, also dieses Selbstmanipulieren, um irgendwas zu erreichen, so fake it till you make it, finde ich einen lustigen Ausspruch. Ja, weil, absolut. Also es ist spannend, zum Teil funktioniert das nämlich, so billig das auch klingt. Mhm. Also wenn man sich dann vornimmt, so ich habe jetzt richtig Spaß dabei, hier 10 Minuten abzuwaschen und ich bereite mich mental darauf vor, dass dieser ganze Berg Geschirr in 10 Minuten schon ganz anders aussieht, dann habe ich mir selber so ein positives Reinforcement dafür geschaffen. Und ich glaube, dass wir dahingehend noch gar nicht unser gesamtes Potenzial ausschöpfen. Also, da sind wir auch bei progressiver Relaxation.
Entspannung?
Ja, bei progressiver Muskelentspannung, wo es dann darum geht, sich Sachen vorzustellen. Mhm. Und ich kann persönlich nur sagen, dass das total verrückte Empfindungen sind, die man überall auf einmal im Körper spürt.
Ja,
und
absolut richtig. Aber das, was du jetzt sagst, das ist ja immer so eine Idee, so von wegen, da ist mein Ziel und ich muss nur das Ziel visualisieren und dann komme ich dahin. Und das ist so einfach ist es eben.
Das ist halt positiv. Doch,
also ich glaube, das ist so einfach, weil dann ebnet sich der erste Schritt für den ersten Also Weg.
Kommt drauf an, wenn du sagst, das Ziel ist der Nobelpreis und jetzt laufe ich los und dann, das ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoll. Wenn du sagst, mein Ziel ist es, 10 Kilometer am Stück zu laufen, jetzt fange ich mal an zu trainieren, das ist realistisch. Aber wo Paul gerade Sport sagt, ich finde es total interessant beim Kickboxen. Wenn ich mit meinem sehr geschätzten Trainingspartner Berthold, hallo Berthold, wo warst du die letzten Wochen eigentlich? wenn wir uns nach der Aufwärmphase dann diese Schutzklamotten anziehen, Schuh und Schienbein, und weiß der Geier was, dann gibt es die eine Gruppe, die sagt, boah, heute hau ich dir aber richtig auf die Fresse. Das ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, das ist schon so ein bisschen gespielt, aber es ist so eine Ansage. Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh, heute tut mir alles weh, ich glaube, das wird gar nichts. Und das Interessante ist, und das müsste man tatsächlich mal in der Studie versuchen nachzuweisen, ob die vorher sagen, hier so Hulk Hogan, sind die dann tatsächlich besser, also über ihrem Durchschnitt? Und sind die sich klein machen, sagen, oh, alles tut weh, sind die drunter? Oder ist das vielleicht ein Trick, dass ich mich absichtlich klein mache, damit der andere denkt, ich bin leichte Beute und dann zimmer ich ihm, wenn er gar nicht damit rechnet, so richtig einen rein.
Müsste man mal genau hingucken, weil wenn ich sage, oh, mir tut hier heute alles weh oder so, dann kann natürlich meine Aufmerksamkeit auch genau an die Stellen gehen, wo es weh tut und dann bin ich vielleicht wirklich an dem Tag eine Lusche, sage ich jetzt mal, das ist jetzt ein falsches Wort, aber und jemand, der jetzt sagt, oh, heute, kann natürlich auch in seiner, wie sagt man, in seiner überbordenden Präsenz vielleicht auch gar nicht so braucht das, um sich da irgendwo hinzudenken, aber es passiert nicht wirklich viel.
Na, du fällst ja auch von einem hohen Level runter. Wenn dir dann nach 30 Sekunden die erste Dämlichkeit passiert oder die Luft ausgeht, dann ist deine große Ansage, hat sich relativ schnell pulverisiert. Und wenn das Opfer dann dir so einen Leberhaken verpasst, dann hast du so diese Goliath-Nummer. Mhm. Letzte Frage, auch schlau, ne? Wer sagt letzte Frage, entscheidet damit, jetzt ist vorbei.
Aber wir haben auch fast eine Stunde, oder?
Ja. Nicht ganz. Drei Viertel. Letzte Frage. Sollte man mit Manipulationsmenschen, mit Manipulatoren brechen? Oder wann?
Genau, wir haben Punkt? Ja ein Thema noch gar nicht gehabt und da bin ich auch sehr froh drum.
Also vorletzter Punkt.
Das ist Psychopathen, Narzissten und Machiavellisten.
Mhm, von Niccolò Machiavelli.
Genau, und das ist dann aber so die Dreier, also die dunkle Triade wird das auch in der Psychologie genannt.
Das sind ja Krankheitsbilder, ne?
Ja, Krankheitsbilder beziehungsweise hoch manipulierende Menschen.
Also hier im politischen Berlin kannst du zumindest mal Machiavellisten und was waren die zweiten? Narzissten gibt es hier reichlich und ich glaube Psychopathen auch einige.
Also uff, auf jeden Fall.
Da haben wir hier im Regierungsviertel eine
Nicht nur im Regierungsviertel, ganz ehrlich.
Also an diesem Tisch auch, aber das seid eigentlich nur ihr beide. Aber trotzdem die Frage mit Framing, auch schlau, mit Manipulatoren brechen. An welchem Punkt?
Ich glaube, wenn sich ein Verhalten immer und immer und immer wieder zeigt und ich das vielleicht sogar angesprochen habe und merke, ich dringe nicht durch. Mhm. Der andere ist trotzdem weiter dabei, mich zu manipulieren oder mich da irgendwie klein zu reden oder das nicht annehmen zu können oder so. Dann wäre, glaube ich, bei mir spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo ich sagen würde, okay, dann merke ich, hier ist irgendwie für mich auch eine Grenze erreicht und ich will mich und habe keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen.
Paul, hast du schon mal mit Manipulatoren gebrochen? Also außer mit deinen Eltern, die brauchst du ja noch.
Ja, schon. Also es gibt ja auch, wir waren schon beim Gaslighten vorhin, die moderne Praktik des Ghostens, also sich einfach nicht mehr melden. Und da gibt es so ein paar Leute aus dem erweiterten Freundeskreis, die dann alle halbe Jahre mal auftauchen, wenn irgendwas Schweres von A nach B gefahren werden muss. So.
Und das Ganze dann mit so 3 Minuten total interessiert. Wie geht's dir denn?
Genau, genau.
Bist du immer noch mit Henriette zusammen? Und du denkst ja, Henriette, da war ich 14.
Ja, so, ne? Und ich bin halt immer so, das sind ja auch meistens dann eher spontane oder kurzfristigere Anfragen und ich hab oft einfach schon was vor und ansonsten bin ich dann manchmal auch einfach brutal ehrlich und sage halt, naja, sorry, nee, an dem Samstag hänge ich halt lieber mit meiner Freundin rum, so, ich habe irgendwie eine Woche lang gearbeitet, so, da bin ich jetzt nicht noch 6 Stunden mit auf Achse.
Aber du sagst nicht, pass mal auf, du Lurch, ja, du meldest dich alle halbe Jahr, immer dann, wenn deine Waschmaschine
Ich gucke mir das tatsächlich gerne an und das ist dann meine Art und Weise, zurück zu manipulieren.
Und glaubst du, dass derjenige das merkt, dass dieser halbjährliche Anruf nicht so gut ankam oder ist auch scheißegal?
Ich glaube, dass wenn derjenige es gemerkt hat, man dann auf eine Art oder auf eine Ebene der Kommunikation kommen kann, an welchem diese Manipulation nicht mehr so präsent ist.
Ja, und derjenige, der da manipuliert oder immer nur dann, wenn er Hilfe ruft, anbraucht, bei dem geht vielleicht so ein Nachdenkprozess los. Also entweder melde ich mich da gar nicht mehr oder
nur noch jährlich.
Ich fange an, diese Beziehung wieder etwas mehr zu pflegen. Gut. Boah, ich fand das jetzt aber...
Wie manipulieren wir jetzt die HörerInnen, dass sie das ganz viel hören und unsere Reichweite nach oben geht?
Vielleicht mit so einer Opfernummer. Also ihr da draußen, uns geht's echt... Also es geht uns hier an den Kragen, uns steht das Wasser bis zum Hals. Wenn dieser Podcast nicht bis Jahresende unter den Top 10 in Deutschland ist... Dann habt ihr uns auf dem Gewissen.
Ja, genau. Dann sind wir nicht mehr.
Ihr tragt eine Mitschuld an unserem Untergang. Deswegen tut bitte alles. Ja, klickt ihn 17 Mal.
Schickt ihn zu euren Freunden.
Schickt ihn auf Dauerschleife. War das gut?
Ja, voll. Also ich bin total. Ich würde jetzt auf jeden Fall.
Moment, komm, bevor wir noch weiter Quatsch reden. Ja. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und manipuliert einfach mal wieder und vor allen Dingen lacht drüber. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.